Zweiter Advent schon wieder, oder? Ist so schnell gegangen dieses Jahr. Ich habe mich gefragt, was kann ich denn am zweiten Advent zum, ich weiß nicht wie viel hundertsten Male, predigen? Ihr wisst doch schon alles. Schon so viele Weihnachts-Adventspredigten gehört. Was Neues, was Altes. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass wir so viel wissen, obwohl das nicht schlecht ist, wenn wir auch Bescheid wissen. Viel wichtiger ist, dass wir verstehen, dass das unser Herz erreicht. Und das war ja auch das, was wir in der vergangenen Zeit mit dieser Aktion 42 Tage für meine Freunde miteinander versucht haben, deutlich zu machen. Es geht darum, dass ich wirklich lebe mit diesem Jesus, dass mich das von Herzen erfüllt, dass ich mich freue, dass er da ist, dass er gekommen ist, dass er mein Leben prägt und das dann in dem, wie ich lebe, wie ich handle, sich niederschlägt, offen mit Leuten Kontakt haben kann. Also, dieses Geschenk Christus ist da, er ist gekommen, er ist in meinem Leben. Und das kann man ja schon mal verlieren zwischendrin, oder? Im Alltag mit den vielen Herausforderungen, die man hat, dann klappen tausend Sachen nicht. Und dann vergisst man, dass man eigentlich ja von der allerhöchsten Kraft herkommend sich stärken lassen kann, eine Orientierung hat. Ich habe einen Text gewählt für heute, wir haben ihn eben gehört, der das mit diesem Kommen von Jesus nochmal von einer ganz anderen Seite her sehr schön beleuchtet. Vielleicht habt ihr diesen Text im Philipperbrief noch gar nicht unter dieser Überschrift gesehen. Das ist ein Lobgesang, ein Hymnus. Man spricht auch von dem Christushymnus im Philipperbrief Kapitel 2. Aber bevor wir zu diesem Text kommen, habe ich mal ein Bilderrätsel für euch. Was ist denn das? Also man kann da sehr, sehr eindeutig eine Kirche erkennen, nicht wahr? Und auch ein Geistlicher scheint da so vorne den Platz einzunehmen, den er oft hat. Und da liegen drei junge Männer platt auf dem Boden. Immerhin haben sie schon mal einen Teppich auf dem kalten Boden. Was passiert hier? Also ich erkläre euch das. Es sind junge, ja wie will ich sagen, junge Mönche beim öffentlichen Ablegen ihres Gelübdes, ihrer Profess. Das Ganze ist auf dem Boden der Heiligkreuzkirche in Augsburg gewesen. Und dieser ganze Vorgang nennt man Prostration. Hört sich toll an, ne? Prostration, nehmt das mal mit, wenn ihr alles vergesst. Prostration, was hast du heute gelernt? Da kannst du echt mal so in deinem Arbeitsblatt so richtig so einen raushauen. Ja, nee, mal ganz im Ernst, worum geht's denn eigentlich? Die liegen lang gestreckt auf dem Bauch, vor ihnen das Kreuz, also da, wo der Fotograf steht, über ihnen das hohe Dach der Kirche, die vielen Leute. Und es ist tatsächlich so, im Rahmen der römisch-katholischen Kirche ist das so, bevor die Diakone ihre Priesterweihe bekommen, das bedeutet, wenn sie aus dem Laienstand in den Stand von Geistlichen erhoben werden, zu Stellvertretern Christi, oder bevor sie ganz ins klösterliche Leben einsteigen, da demonstrieren sie ihre Haltung zu Gott, indem sie das öffentlich bekennen: Ich lege mich vor ihm auf den Boden. Jetzt kann man natürlich sagen, wir in so einem protestantischen Umfeld, wir kennen das so nicht, damit sind wir nicht vertraut, dass man so etwas macht. Ihr habt euch gerade eben erhoben, ja, weil unser Gottesdienstleiter Matthias Kämpfer das von euch gewünscht hat und ihr wart alle so höflich, das zu tun. Aber das ist ja auch sowas. Warum stehen wir eigentlich auf im Gottesdienst? Bloß weil er das sagt? Aus Respekt, ja. Wir stehen auf, um uns deutlich zu machen, wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Nichts anderes ist jetzt eine solche Haltung. Die Bibel berichtet das an ganz vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament, dass Menschen aus Respekt vor Gott, aus dem, dass sie ausdrücken, wir sind im Vergleich zu dir, Gott, so niedrig, dass wir uns selbst demütigen, dass wir uns an den Platz bewegen, der uns eigentlich gehört. Und die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Menschen sich auf den Boden liegend an Gott wenden, um ihn in aller Demut mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüte anzubeten und das dann auch eben durch diese Haltung deutlich zu machen. Ich gehöre dir ganz. Und dieser Blick auf das Liegen gibt uns den Blick frei auf eine Haltung, die vor vielen hundert Jahren, im 4. Jahrhundert, der Augustinus, dieser Kirchenvater, einmal zur Mutter aller Tugenden erhoben hat. Uns mutet dieses Stichwort Demut ziemlich fremd an. Gerade eben hat deine kleine Tochter gestreckt. Ne? Schade, dass sie nicht mehr hier ist, sonst hätte ich sie jetzt direkt gefragt, was heißt denn Demut? Aber wenn ich euch mal fragen würde, wie würdet ihr das denn beschreiben, Demut? Was soll das denn sein? Der moderne Mensch hat mit diesem Begriff das nicht so sehr. Ein Demütiger ist dienend, nicht weil er keine andere Wahl hätte, sondern weil er es für richtig hält. Und da sind wir bei unserem Text. Ich möchte den nochmal mit euch anschauen. Der Text steht im Philipperbrief, wer das zu Hause nochmal nachlesen möchte, Kapitel 2. Obwohl er, Jesus Christus, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Interessanter Text, worum geht es jetzt also? Ich möchte das mal anhand einer kleinen Grafik, die ich gemacht habe, euch verdeutlichen. Und da werden jetzt nur Bibelstellen genannt. Falls jemand das genauer interessiert, der kann mir eine Mail schicken, dann kriegt er das alles auch zugeschickt und kann es nochmal zu Hause nachlesen. Nur im Fall. Beginnen wir mal mit dem ersten. Was bedeutet das, was wir gerade gelesen haben? Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, des Einzigen, des Allmächtigen. Und das, was wir vorhin in diesem Beispiel gesehen haben mit dem Geldschein, was du erzählt hast von der Schuld von Adam und Eva an, dieser Jesus hat das bezahlt, er hat das auf sich genommen, er hat gesagt, ich übernehme für die Menschen diese Schuld und hat es vor allem deswegen dann durchgeführt, dass er sich aufgemacht hat, aus seiner Bequemlichkeit, aus seiner Herrlichkeit im Himmel beim Vater zu sein, in den ewigen heiligen Hallen, könnte man sagen, hat er sich auf den Weg gemacht, Trepp ab auf diese Erde zu gehen. Diesen Bibelstellen wird das etwas genauer geschildert. Er hat sich erniedrigt. Eine schöne alte Übersetzung besagt ja, er erachtete es nicht als Raub, sondern entäußerte sich selbst. Ja, das heißt, da hat einer ein Recht, das ihm zusteht. Und er sagt, ich verzichte freiwillig darauf, damit andere was davon haben. Ihr alle kennt diesen wunderschönen Ortsteil von Darmstadt, Arheilgen, nicht wahr? Manche von euch haben das unverdiente Glück, dort leben zu dürfen. Völlig unverständlich. Ich war gestern Nacht mit dem Wagen, ich fahre dann bei der Kälte schon mal auch mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad, war ich also durch Arheilgen unterwegs. Es war also dunkel und ihr habt ja da so schmale Straßen. Und auf der einen Seite darf man parken, so vielleicht 15 Autos und dann ist man mal auf der anderen Seite wieder ein paar Autos und dann muss man sich immer so durchschlängeln. Jetzt ist es so, wenn auf meiner Seite die Autos stehen, dann habe ich das Hindernis auf meiner Seite und ich muss warten, bis der entgegenkommende Verkehr durchfährt. Logisch, nicht? Mache ich natürlich immer. Jetzt war es aber so, da waren so circa 15 Autos hintereinander gestanden, also eine lange Schlange. Und ich bin da so gefahren und auf der anderen Seite war keiner. Da hat die Straße so eine ganz leichte Kurve. Und da bin ich gefahren. So, und da war ich etwa in der Mitte, kommt mir einer entgegen. Was würdet ihr alle natürlich machen, demütig wie ihr seid? Klar, ihr würdet einfach anhalten und warten, bis ich dann vorbei bin und weg kann. Nicht so mein geschätzter Verkehrspartner. Der hat gesagt, ich bin auf der richtigen Seite und ich fahre da jetzt nie. So, und das hat er auch gemacht. Also standen wir uns da so gegenüber. Ich habe ihn freundlich angelächelt. Und er hat getobt. Er hat die ganze Innenscheibe beschlagen. Na gut, jetzt habe ich übertrieben. Aber der hat sich total aufgeregt, weil er auf seinem Recht bestand, die Autos standen auf meiner Seite, also warte ich. Nun, ich hätte es ja gar nicht gekonnt. Selbstverständlich hätte ich das gemacht, ihr kennt mich. Aber es war nicht anders möglich. Und da ist mir das nochmal bewusst geworden. Da hat Jesus, und das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie, auf sein Recht verzichtet, das Maximum dessen, was Leben bedeutet, an der Seite seines Vaters zu haben. Und hat gesagt, ich fange an und verlasse diese Herrlichkeit, ja, ich breche mir einen Zacken aus der Krone und mache mich auf den Weg auf diese Erde, damit diese armen Socken, die in einer Situation leben, die sie selber nicht lösen können, um denen zu helfen. Ja, ich war ja schon in der Mitte von der Schlange. Ich hätte jetzt selbstverständlich meinen Rückwärtsgang einlegen können, unser Auto hat einen, und dann wäre ich die ganze Schlange zurückgefahren, nur damit die Pappnase dann vorbei kann. Habe ich nicht gemacht. Sondern ich bin einfach stehen geblieben und habe gewartet, bis er dann weggefahren ist. So kann ich nämlich auch. Versteht ihr, Jesus hat alle seine Vorrechte aufgegeben. Das heißt hier, er hat sich von den Höhen seiner Herrschaft erniedrigt und hat die Gestalt eines Menschen angenommen. Und der zweite Schritt oder der nächste Schritt hier, die dritte Stufe ist, er ist gehorsam geworden und für die Menschen den Weg der Erniedrigung und der Verdammnis bis ins Totenreich gegangen. Das heißt, so lächerlich das Beispiel mit dem Autofahren ist im Vergleich dazu, ja, bis ins Totenreich gegangen. Jesus war sich nicht zu schade, als der Herr über Leben und Tod zu sagen, ich nehme das auf mich, was die alle verdient gehabt hätten. Ich komme herab, und zwar noch tiefer, als wir erleben und denken können, jetzt zu Lebzeiten. Bis ins Totenreich. Und dann geht das weiter. Darum hat ihn sein himmlischer Vater erhöht, schreibt der Psalm 97 schon, über alle Götter. Dieses Hinabgehen hat eine ganz weitreichende Bedeutung gehabt. Er hat ihn nicht über alle Götter nur erhoben, sondern auch über alle Menschen und die gesamte Schöpfung, Apostelgeschichte und Philippa. Und schon am Kreuz, das ist ja die nächste Demütigung, überlegt einmal, wie das für euch wäre oder wie war das zum Beispiel im Schulunterricht. Ja, Turnen, ganz beliebt. Wir alle machen ein Fußballspiel. Zwei, das waren dann immer die Besten, die wurden dann gebeten zu wählen. Und du stehst dann in der Reihe mit allen anderen und vor, also bei mir jedenfalls, werden alle anderen dann in die Mannschaften berufen. Und wer dann zum Schluss blöd rumsteht mit seinen abstehenden Ohren, wer war's? Ich. Das ist total demütig. Wenn es ums Geräteturnen geht, durfte ich immer die anderen wählen. So, aber eben, Fußball spielen kann ich nicht. Das ist demütigend, wenn du in die Mitte gestellt wirst. Und Jesus wurde in die Mitte gehängt. Und die Leute konnten auf ihn schauen und haben ihn verspottet. Er, der das Beste wollte, der diesen Weg vom Himmel, von seinem Vater herab zurückgelegt hat, damit diese Menschen leben können. Und dann wird er ans Kreuz geschlagen. Das hat da angefangen. Das gehört mit in diese Reihe hinein. Und dann geht es weiter, dass dieser Weg zur Erhöhung Gott auch diejenigen führt, die bereit sind, diese Selbsterniedrigung und Demütigung nachzuvollziehen. Das heißt, für Menschen, die Jesus folgen, Christen. Das ist etwas, was uns verbindet, sich selbst zu demütigen und zu sagen, ja, auch ich bin einer von denen. Auch ich gehöre zu diesem Jesus, der zu uns gekommen ist, um uns zu retten und der diesen Weg gegangen ist. Und ganz am Schluss ist es ja interessant, und das findet man dann auch hier im Philippertext, am Schluss bleibt Jesus doch der Herr. Was für eine unglaubliche Kiste. Da kommt einer ganz runter, tiefer als man sich's vorstellen kann, aber er gibt seine Göttlichkeit nicht auf. Er bleibt der Herr. Das ist ja die Botschaft, an die Christen glauben. Ob sie jetzt römisch-katholisch sind, ob sie protestantisch sind, freikirchlich oder wie auch immer. Allerdings glaube ich auch, dass mit der Aufklärung diese Idee einer Gottheit an Macht verloren hat. Dass es da einen Gott gibt, der tatsächlich Macht hat, sich erniedrigt, um uns zu retten. Wir Menschen, wir nehmen ja die Hoheit auf uns und sagen, wir optimieren unser Leben selbst. Wir haben sie der himmlischen Hand entrissen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Du bist, was du erlebst, habe ich gestern in der Werbung gelesen. Da gibt es doch so diese Sachen, die man kaufen kann und verschenken kann, nicht? Du bist, was du erlebst. Na, was hast du die Woche gemacht? Ich habe was viel Tolleres gemacht. Ich bin viel besser als du. Selbstoptimierung. Friedrich Nietzsche hat also folgerichtig das Wort Demut mit Sklavenmoral gleichgesetzt. Also bedeutet, dass die Haltung eines kriechenden Wurms, der nichts anderes im Sinn hat, als dass er nicht getreten wird. Demut, das kommt nicht gut in unserer heutigen Zeit. Das kann also sein, ist es das Thema Advent. Warum wir heute hier sind, und wir sind ja alles aufgeklärte, schlaue Menschen, ist eigentlich nichts mehr für uns, oder? Advent. Versucht das mal euren Arbeitskollegen zu erklären, was wir hier machen. Das findet ganz wenig Verständnis. Wenn wir einen realistischen Blick in unsere Umgegend haben, dann müssen wir das so sagen. Aus dieser Grundhaltung gibt es wohl kein Zurück. Eine Renaissance der Religion in unseren Breitengraden scheint weit weg zu sein. Und doch macht sich etwas breit, gerade jetzt in unseren Tagen, was der kanadische Philosoph Charles Taylor schon vor mehr als 20 Jahren in seinem Buch Unbehagen an der Moderne beschrieben hat. Habe ich mal da gefunden bei dem. Und zwar meint der, dass die Menschen nach der Emanzipation von einer höheren Instanz, also wir brauchen keinen Gott, wir machen unser Glück selbst, dass uns das nicht nur befreit hat, sondern in uns auch eine Lücke hinterlassen hat, die einen Mangel an moralischer Verbindlichkeit aufwirft. Könnt ihr das nachvollziehen? Vor 20 Jahren schon. Ich glaube, das wird heute deutlicher denn je, dass was wir aufgegeben haben, hat auch bei uns eine Lücke hinterlassen. Also nachdem wir uns selbst zu Herren ermächtigt haben, ist doch der Wunsch in uns wieder da, dass es Werte gibt wie Solidarität, wie Nachhaltigkeit, Thema Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit und so weiter. Das liest man dauernd und ständig irgendwo, aber niemand bringt das mit diesem herabkommenden Gott in Verbindung. Und dieser Philosoph hat gesagt, weil wir das komplett aufgegeben haben, fehlen uns auch diese Werte, die eine Gesellschaft zusammenhalten. Aber ums Verrecken wollen wir da nicht mehr zurück. In der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber ich glaube, dieses Thema Demut, dass Gott sich klein macht wie ein Kind, um bei uns zu sein und doch Herr bleibt, das ist heute aktueller denn je. Es ist noch nicht so lange her, da hat Alexander Dibelius, der war mal Deutschlandchef und mächtiger Manager der Investmentbank Goldman Sachs, kennt er bestimmt, der hat bei diesem Bankencrash seine Branche zu kollektiver Demut aufgerufen. Hört, hört. Der hat begriffen, dass wir nicht nur so wie bisher weitermachen können, dass sich nicht viel geändert zu haben scheint, ist die andere Seite. Aber einer der führenden Banker dieses Landes fordert seine Mitarbeiter zu kollektiver Demut auf. Könnt ihr euch noch an den Karl Philipp von und zu Gutenberg erinnern? Ja, der mit dieser Plagiatsaffäre aufgeflogen ist, jetzt eine Zeit lang drüben über dem Teich zugebracht hat, inzwischen wieder unter uns weilt. Der hat damals gesagt, ich entschuldige mich in Demut. Auch interessant. Ne, hoch geflogen, tief gefallen und dann dieses Wort, ich entschuldige mich in Demut. Und dieser Christian Lindner, der ja der Bundesvorsitzende der Freien Demokraten ist und war ja jetzt gerade vor kurzem in den Schlagzeilen, der hat kürzlich bei der Berlin-Wahl, als sie eine richtige Schlappe gekriegt haben, gesagt seinen Leuten, sie sollten das Ergebnis in Demut aufnehmen. Ja, ist ihnen auch nichts anderes übrig geblieben, aber... Es gibt unzählige andere Beispiele, die zeigen, Demut, dieses Wort, ist vielleicht total verstaubt heute. Aber das, wofür es steht, diese Wirkung, die hat es nicht verloren. Und deswegen, zweiter Advent, Christus kommt. Was bedeutet das für uns? Dass wir uns jetzt zum ich weiß nicht wie vielten Male vorbereiten darauf, dass dieser Christus kommt. Hat das Auswirkungen auf euer Leben? Verändert das irgendwas oder freut ihr euch einfach auf die Weihnachtsgans? Jesus fordert uns auf, mit seiner Ankunft, mit seinem Ich erniedrige mich bis zum Tod am Kreuz, ich steige vom Thron herab, fordert uns Jesus heute Morgen heraus. Er fragt uns, wo steht ihr in eurer Nachfolge, in eurem Weg mit Jesus? Denn ich habe in unserem bisherigen Text einen ganz wichtigen Satz unterschlagen. Und der Satz kommt ganz am Anfang in Vers 5. Und der heißt, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und dann sagt er, Jesus hat sich, war sich nicht zu schade und so weiter und hat das und das und das und das gemacht, ist herabgekommen. So sollt ihr umgehen miteinander. Und für mich, denke ich, ist das ein schöner Text, Ankunft von Christus in dieser Welt, anhand dieses Textes aus dem Philipperbrief, im Rahmen der Adventszeit einmal darüber zu überlegen, gehe ich so mit anderen Menschen um, wie Christus mir das vorgelebt hat. Advent bedeutet Vorbereitung. Sodass wir dann, wenn wir das Kind in der Krippe anbeten, Christvesper, vorbereitet sind und das in einer Haltung tun können, die unser ganzes Leben prägt. Dieses deutsche Wort Demut kommt aus Dio, das heißt Knecht, Diener, und Murt bedeutet Gesinnung. Daraus ist es zusammengesetzt. Das heißt also, es geht um die Gesinnung eines Dienenden, der Mut zum Dienen hat. Mir ist das ganz wichtig, dass wir erkennen, wie bei Jesus auch, Demut hat nichts mit sklavischer Unterwürfigkeit zu tun. Nicht passiv, sondern Demut ist etwas ganz Aktives, etwas ganz Mutiges. Ja, es heißt ja, wir Christen müssen immer alles mit uns machen lassen. Und da wird dann immer zitiert, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die linke hin. Und das Doppelkinn. Ja, und dann höre ich so, ja, wir Christen sind die Fußabstreifer der Nation. Wer sagt das denn? Die Bibel sagt das nicht. Die sagt, ihr sollt demütig sein. Das hat was mit Mut, das hat etwas mit Rückgrat zu tun, mit Standing. Mit Wissen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, mit wem ich unterwegs bin und ich weiß, dass nicht der Stärkere gewinnt, sondern den Demütigen gibt er Gnade. Da kommen wir gerade gleich noch drauf. Demut macht sich nicht kleiner, als ich bin. Der Hochmütige hält mehr von sich, als er in Wirklichkeit ist. Aber Demut heißt, ich bekenne mich konsequent zu meiner eigenen Niedrigkeit, also zu der Stellung, die ich vor Gott habe. Erinnert euch an das Beispiel mit der Prostration. Diese Menschen, die da für alle sichtbar sich demütigen, nach einem langen Theologiestudium und sagen, ich bin ein Diener Gottes und der will ich auch sein. Das ist das Bekenntnis, wie man das nachher lebt, ist die andere Sache, aber erstmal klar. So, Demut also, können wir sagen, im Blick auf den Philipperbrief, ist eine Art Aufrichtigkeit. Ein Ich stehe in der Wahrheit und ich stehe auch für die Wahrheit ein. Wisst ihr, wenn wir nämlich diese Wahrheit nicht anerkennen, wenn wir sagen, ich selber Chef, dann können wir Gott niemals aufnehmen. Die Lieder, die wir gesungen haben in der Vorbereitung, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen wollen, dass unser Leben sich ändern kann, weil er es ausfüllt. Das kann er doch nur tun, wenn ich sage, Herr, du bist der Größere. Du kannst über mein Leben bestimmen. Dir will ich dienen und ich bin nicht mein eigener Herr. Wer seine Niedrigkeit nicht ansieht, dem kann Gott nicht sein Alles werden. Und folgerichtig schreibt die Bibel darüber, dem Demütigen gibt er Gnade. Also nicht der vors Hemd tritt und sagt, schaut alle auf mich, all eyes on me. Ne? Sondern dem Demütigen schenkt er Gnade. Gerade denen begegnet er und gibt ihnen Wert. Wie viele biblische Geschichten fallen euch spontan dazu ein, dass zum Beispiel dieser Zöllner, der sagt, ich wage es gar nicht, den Blick zu heben. Ich will von Ferne anbeten und hoffe, dass du mir gnädig bist. Und genau da sagt Gott, da hat einer erkannt, wie viel Dreck am Stecken er hat. Und er bittet darum, dass Gott in seinem Leben etwas ändert, ihm einen Wert gibt. Und genau den kriegt er auch. Oder er lässt es den Aufrichtigen gelingen in den Sprüchen. Und wenn ihr an die Gemeinde in Laodicea denkt, Offenbarung 3, ist genau das Problem gewesen. Die haben geglaubt, wir sind die Besten hier am Ort. Wir haben alles, wir brauchen nichts. Und dann sagt der Prophet, du bist nackt, du bist arm, du bist bloß, du stehst sozusagen in der Unterhose da und nichts mit Festgewand. Warum ist jetzt Demut so wichtig? Warum komme ich darauf zu sprechen? Erst einmal, wie sieht es denn bei uns aus? Jeder für sich ganz persönlich mit diesem Thema. Ich glaube, zusammen mit der Liebe zu Gott ist Demut die wichtigste Haltung, damit wir überhaupt mit Gott in Berührung kommen. Thema Meditation, Thema sich Zeit nehmen in seinem ganz normalen Alltag, um Gott zu begegnen. Das hat in meinen Augen viel mit Demut zu tun. Normalerweise sagen wir, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich habe kleine Kinder, ich habe einen Beruf, ich habe dies und das und die kranke Mutter muss ich auch noch pflegen. Wann soll ich mir Zeit nehmen, um mit Gott im Gebet, im Bibellesen Kontakt zu haben? Das heißt aber mit anderen Worten, ich bin der Herr meines Alltags. Ich entscheide, wo ich Zeit einsetze. Und Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja? Wer mir aufmacht, zu dem will ich eintreten. Bedeutet, in unserem ganz normalen, schlichten Alltag hat es viel mit Demut zu tun, wie ich unterwegs bin, was ich heute alles schaffen muss. Und was ich sonst nicht hinkriege, wenn ich jetzt auch noch die Zeit totschlage, indem ich über die Bibel einschlafe. Also ich schlafe auch über die Bibel ein, wenn ich zu früh anfange. Deswegen mache ich das nicht zu früh. Ja, ist mir schon eine Brille dabei kaputt gegangen. Ich wollte ja lesen. Ja. Das hilft uns gar nichts, aber das hat viel mit Demut zu tun. Deswegen, der Hochmütige lässt Gott nicht in sich wirken. Aber überleg bitte mal umgekehrt, Jesus wäre mit uns nie in Berührung gekommen, hätte er nicht diese demütige Haltung gehabt, herabzusteigen. Warum sollten wir dann mit ihm in Berührung kommen, wenn wir sagen, den Tag heute, den schaffe ich aber echt alleine. Demut ist unserem Hochmut, und das ist der Ursprung jeder Schuld und jeder Sünde, genau entgegengesetzt. Weil wenn du demütig bist, erhoffst du dir alles von Gott. Das kann und sollte zu einer Lebenshaltung werden. Es geht nicht um das Abreißen von Regeln, sondern es geht darum, dass ich mein Leben öffne, weil ich sehe, ich brauche diesen Kontakt zum lebendigen Gott. Ich liefere mich diesem Gott aus und begreife gerade dann, Gott führt alles zum Guten. Frage also gegen Ende jetzt, wie kann ich das hinkriegen, diese Tugend der Demut, könnten wir es mal nennen. Wenn ich es mal ganz salopp sagen darf, meine ich, ach, es ist gut, wenn wir manchmal auch von unserem hohen Ross runtersteigen. Ja? Also wenn ich das so mitkriege in Gesprächen, wir sind ja eine FEG, gell? Und das ist genau richtig. Alles andere ist nicht ganz so gut. Oder ich bin schon so lange dabei. Ich habe so viel Verantwortung hier wahrgenommen. Ich habe mich schon so für die Gemeinde eingesetzt. So viel Zeit, Kraft und Geld investiert. Das hat doch schon auch was für sich. Wisst ihr was? Und ich stehe vorm Spiegel und sage mir das auch. Du bist nicht halb so wichtig, wie du glaubst. Jesus braucht dich nicht. Aber umgekehrt, du brauchst Jesus. Und wenn du das erkennst, wirst du in deinem Leben einen Wert feststellen, den du dir nicht selbst geben kannst. Fokussier doch mal deine eigenen Schwächen, deine Fehler. Dann wirst du sehen, du hast doch ohne Gott überhaupt keine Chance. Das ist wie mit dem Geldschein. Ich habe so manche Gespräche mit Leuten, die schon lange Christen sind. Und oft kommt dabei raus, dass die einen so kleinen Selbstwert haben. Und dass da Geschichten von was weiß ich wann immer noch eine Rolle spielen, wo man sie gedemütigt, wo man sie verletzt hat, wo ihnen Dinge komplett aus dem Ruder gelaufen sind, Beziehungen kaputt gegangen sind und sie haben sich seit Jahren plagen sich damit rum und kriegen es nicht unter die Füße. Erkenne deine Schwächen und deine Fehler. Und diese ganzen beeindruckenden und teilweise beängstigend wichtigen Menschen der Gemeinde in Laodicea zum Beispiel, letztlich stehen sie nackt vor Gott, egal wie sie sich aufplustern. Und wenn du erkennst, wo du eigentlich stehst in den Augen Gottes, dann kommt der zweite Schritt und der ist ganz wichtig. Geh diesen Schritt, betracht auch deine guten Seiten, deine Fähigkeiten, deine Stärken, weil die hat Gott ja in dich reingelegt. Aber sei dir bewusst, dass eben Gott sie in dich reingelegt hat. Niemand von euch kann für seine überragende Intelligenz was. Ich habe mich in der Schule immer darüber geärgert, dass Leute, die noch nicht mal ein Viertel von dem gearbeitet haben in einem bestimmten Fach wie ich, immer doppelt so gute Noten hatten. Und das waren dann die tollen Hechte, die haben alle toll gefunden. Aber Leute wie ich, die in dem Fach nicht gut waren und die viel mehr gearbeitet haben und trotzdem nicht auf den grünen Zweig gekommen sind, auf die hat man runtergeguckt, obwohl sie fleißig waren. Ist doch ungerecht, oder? Oder wenn ich Rennrad fahre, ja, die immer vorne sind, oben auf dem Berg, die Ersten, das sind die richtigen Cracks. Und dann kommt irgend so ein armer Socken, der mit hochroter Birne da noch mit letzter Kraft oben ankommt, ja, und jetzt eine Pause bräuchte, dann sagen die Ersten, super, alle weiter. Ja, das zählt doch nur, wer vorne ist, oder? Eben. Und bei Gott nicht. Das kannst du zerknüllen. Da kannst du sagen, was alles kaputt ist. Aber Gott sagt, weißt du was, ich falte dich auseinander. Du hast nämlich auch einen Wert. Und deswegen bin ich gekommen. Vom Himmel herab kam ein Kind, singen wir. nicht aus was weiß ich welchen Gründen, sondern genau um das deutlich zu machen. Du bist ohne mich verloren, sonst würde ich nicht zu dir runterkommen. Und dann darfst du mit mir hochsteigen. Ich bin und bleibe der Herr. Das heißt, sei demütig. Demut ist Wahrheit. Und echte Demut gibt dir die Kraft, dass du dich selber so annehmen kannst, wie du bist. Du hast deine Schwächen. Und manche sind wirklich gravierend und auch problematisch. Aber du brauchst weder vor dir selbst noch vor deinen Mitmenschen, schon gar nicht vor Gott, irgendetwas vorspiegeln, was du nicht bist. Masken aufsetzen. Ein demütiger Mensch lebt so, wie er ist vor Gott. Und hat keinen Grund, eitel oder stolz zu sein. Denn weder, dass er auf seine Schwäche und seine Fehler guckt, noch auf seine Stärken und Vorzüge, können irgendwie einen Stolz rechtfertigen. Und ich möchte euch bitten, beides zu sehen und dieses Angebot Christi wahrzunehmen. Demütige dich selbst, sei also wahr. Mach dir nichts vor. Versuch nicht, größer zu sein oder zu werden, der du bist. Ich habe mich mit einem Ingenieur diese Woche unterhalten. Und der arbeitet bei einem ganz tollen Automobilhersteller. Da würde ich gerne mal, wenn es drin sitzen dürfen in so einem Auto. Ab und zu darf ich das, wenn er mich besucht. Und er sagt, ich habe einen ziemlich guten Job in meiner Abteilung. Aber da gibt es immer noch Kollegen, die begreifen schneller als ich. Was soll ich denn machen? Könnt ihr das nachvollziehen? Da sagen wir von außen, das ist doch schon ziemlich toll, aber von innen betrachtet reicht es dann doch wieder nicht. Und Demut bedeutet, ich weiß mich so von Christus geliebt und wertgeschätzt, dass ich in all meiner Unvollkommenheit, in all dem, was ich nicht kann und ganz ehrlich auch nie werde können, trotzdem an meinem Platz das finde und ausfülle, wozu Christus mich berufen hat. Das bedeutet Advent, Advent jeden Tag. Wir brauchen nicht großspurig sein, sondern Demut bedeutet, ich bin wahr, ich bin echt, ich habe ein Ja zu dem, wie ich bin. Und das gibt dann wieder das Entwicklungspotenzial, das wir alle brauchen. Du brauchst nicht so bleiben, wie du bist. Du kannst dich verändern. Aber nicht, weil du der tolle Hecht bist und weil du dich selbst optimierst, sondern weil du offen bist für das, was Christus dir anbietet. Also keine Masken, kein sich wichtig machen. Keine Machtspiele. Auch in der Gemeinde nicht. Keine gekränkte Eitelkeit über Monate hinweg. Manches Mal erlebe ich, dass wir in unseren Gemeinden einander auf die Zehen treten müssen. Das gehört zu den weniger schönen Tätigkeiten, die man so als Pastor und Gemeindeleiter zu tun hat. Und dann erlebe ich aber auch, dass Leute, die wir zurechtweisen, über Monate hinweg mit so einer Nase durch die Gemeinde laufen oder vielleicht sogar ganz wegbleiben, weil sie es nicht ertragen können, dass man sie in ihrer Herrlichkeit, in ihrer Selbstherrlichkeit mal ein bisschen angeditscht hat. Versteht ihr, was für eine Tragweite das hat, dass wir die Demut Christi für uns übertragen, auf uns übertragen und annehmen können? Ihr dürft euch nehmen, wie ihr seid, und auch euren Mitmenschen die Möglichkeit geben, zu sein, wie sie sind. Und in dieser Atmosphäre von Sicherheit, da ist Veränderung möglich. Sobald ich den Eindruck habe, ein anderer will mich in seine Vorstellung umbiegen, dann werde ich grämig. Und das geht euch garantiert nicht anders. Also Demut ist etwas neben der Liebe zu Christus, was extrem wichtig ist, um überhaupt das, was Advent bedeutet, in seinem Leben aufnehmen zu können. Ich schließe mit einem Satz von Jakobus. Der hat das auch mal in seinem Brief deutlich gemacht. Er stellt sich auf die Seite von Jesus und auf die ganze Reihe der biblischen Autoren, wenn er im Hinblick darauf, sich an Jesus zu orientieren, folgenden Satz sagt. In der Gemeinschaft untereinander sollen die Weisheit von oben und die Demut herrschen. Kein zügelloses Geschwätz, eigensüchtiger Streit, Verleumdung und gegenseitiges Richten. Cooler Satz. Coole Möglichkeit zu sagen, hey Advent, den Satz nehme ich mal mit. Und dann öffne ich mein Herz in Demut meinem Heiland. Mal gucken, wie erst ein Lichtlein, dann zwei Lichtlein, dann drei, dann vier brennen. Weihnachten kommt. Gottes Segen euch. Amen.